Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dies ist Teil 2 meines Gesprächs mit Caspar. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört habt, fangt am besten dort an. In Teil 2 steigen wir mit einem Rückblick auf sein allererstes Album Hin zur Sonne ein. Es geht aber auch um mentale Gesundheit, den Erfolg von XOXO und alles, was danach kam. Auch seine Zusammenarbeit mit Materia ist Thema. Und schließlich geht es auch um die Sehnsucht nach Ruhe und Natur. Viel Spaß nun bei Reflektor und Caspar Teil 2. Noch einmal zu deinem Album Hin zur Sonne.
Ja.
Ich finde ja, dass da eigentlich das meiste Bestand hat. So, das ist das, also meinte ich, das ist, wie gesagt, das ist schon ein Caspar-Album. Das ist nicht irgendwas, was du vorher gemacht hast, sondern da ist vieles, was dann später noch mehr auf den Punkt gebracht wurde, schon drin. Und worauf ich jetzt aber zu sprechen kommen muss, ich habe das ja schon eingangs gesagt. Ich mag dich als Rapper ja auch deshalb, weil man dir keine Macho-Allüren vorwerfen kann. Es gibt bei dir kein Sexismus, keine Homophobie. Aber was hat das eigentlich mit diesem Track Straße 2 auf sich? Ja. Es gibt auch Straße 1 von, also Straße 2, ein Feature von Kollega und Fortsetzung vom Straße, vom 2005er Kollega-Album Jugendsünde.
Was heißt Jugendsünde? Also.
Oder du sagst, du findest es total geil.
Nee, also viel, was ich in meiner Jugend gerappt habe, würde ich so nicht mehr sagen. So, ne? Also, aber das Ding ist halt, es gibt natürlich die Möglichkeit, viele Sachen zu flaggen, zu verstecken, runterzunehmen, verbieten zu lassen. Aber ich denke, es gehört irgendwie dazu, dass ich ein junger Mensch war mit Vorbildern, die zweifelhafte Sachen gerappt haben, dadurch Sachen witzig fand, die vielleicht zweifelhaft waren, einen tiefschwarzen Humor entwickelt habe, der zweifelhaft war und das nicht hinterfragt und reflektiert habe. So. Und dazu gehört aber auch, dass man das auch alles so zeitlich einsortieren muss. Ich glaube, wenn man viele Filme und Comedy und Kunst aus der Zeit betrachten würde, dann wär das nicht so crazy klingt, wie es jetzt ist. So. Und ich möchte gar nicht in sowas verfallen wie, ja, da war ich ein anderer Mensch oder das bin nicht ich, weil ich bin ja derselbe Mensch und das habe ich ja offensichtlich gesagt. Aber ich finde es in vielen Sachen und in vielen solchen Diskussionen oft wichtig, es zeitlich einzusortieren und den Wachstum dazwischen zu sehen. Und das, finde ich, wird oft irgendwie vergessen, so von, da war ich ein junger Mensch, keine Vaterfigur, keine richtige Führung, zweifelhafte Vorbilder, viel Musik gehört, die nur auf Provokation aus war und fand es dann auf eine schräge Art und Weise auch witzig zu provozieren und diesen Humor zu reproduzieren. Und das kann ich so einsortieren. Das ist, manchmal habe ich vielleicht Sachen auf Songs gesagt, die nicht okay sind und nicht okay waren, aber da bin ich nicht mehr.
Ich will dich hier auch gar nicht irgendwie vor ein Tribunal stellen, weil ich sehe das so, erstmal finde ich super cool und ich weiß, dass da viel Mut zu gehört in der Rap-Welt, weil ich finde, dass das Bewusstsein, gewisse Diskriminierung nicht mehr auszuüben, das ist eigentlich erst jetzt in den letzten Jahren, also wenn man mal auf die letzte Echo-Verleihung zurückblickt, erst da ist dieser Prozess in Gang geraten, wo dann ja Kollega wieder im Fokus stand. Das ist passiert eigentlich jetzt erst, dass mal gesagt wird, das ist eben nicht alles witzig, sondern das ist vielleicht auch bedenklich. Und du hast ja schon 2017 in dem Track Lass sie gehen gerappt, homophobe Rapper labern nur Müll, als ob die Deppen jemand anbaggern wird. Also ich... Und was ich total, als ich mir diese Straße 2 nochmal angehört habe und Straße von Kollega, du kannst viel, aber diese Rolle konntest du nicht gut darstellen. Du kommst überhaupt nicht mit dem, was Kollega so an Lines raushaut, die ich eben nicht schön finde. Und man merkt so, ah ja, du willst das auch, aber es
Ich glaube, damals warst du schon nicht der Typ,
absolut,
der sich damit sowas profilieren kann und insofern...
Absolut, ja. Aber es steht ja hinter allem immer die Frage, was man dann mit sowas macht. Ne? Also ja. Es ist ja eine Diskussion, die ja zurechtgeführt wird. Und ich finde super, dass wir als Gesellschaft und in unseren umgangssprachlichen Formen nicht mehr da sind, wo wir in den 80ern, 90ern, Nullern und auch 10er Jahren waren. Das finde ich gut. Und ich finde, es wird oft in Sachen, die zu Recht hinterfragt werden und zu Recht auch vielleicht sogar vor ein Tribunal gestellt wird, wird immer vergessen, den Wachstum dazwischen zu sehen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe das total. Ich finde so dieses hypermoralische Argumentieren, was oft passiert, was ich auch erlebe teilweise. Und ich denke so, ich bin jetzt auch meine Fehler gehabt und wir als Band auch mit allen nicht korrekt, aber zumindest haben wir uns auch schon immer bemüht und so. Da denke ich so, was, ich finde es ein bisschen kurz gedacht, die heutigen Maßstäbe in der Vergangenheit anzusetzen, so, das ist irgendwie, da entstehen, kann schnell eine Schieflage entstehen.
Ich finde vor allem auch, weil ich das so innerhalb meines Umfelds oft beobachte, ich bin ja Ü40.
Auch schon.
dass manchmal, oder man liest es in Kommentarspalten so, die weiche Jugend. Und das finde ich überhaupt nicht. Ich würde mir aus meiner Sicht jetzt wünschen, dass mein Freundeskreis und ich so sensibel und aufmerksam einander gegenüber gewesen wären. Weil es bei uns, und das war aber auch gesamtgesellschaftlich so, das war dann eher, blöd gesagt, was sich neckt, das liebt sich. Wenn einer von uns, und wir haben uns natürlich geliebt als Freunde, aber wenn einer von uns eine Schwachstelle hätte, da wurde nonstop drauf eingedroschen und da wurde dann auch viel drüber gelacht und es wurde dann nicht hinterfragt, wie sich jemand mental gesundheitlich fühlt oder ob jemand Probleme zu Hause hat oder so, sondern es ging immer darum, hart zu sein und stark zu sein und auf einem wird rumgehackt und man hackt zurück und man ist auf der ständigen Suche nach seinem Platz innerhalb dieser Hackordnung so. Und dadurch ist dann auch eine Art Umgang entstanden und eine Art Kunst entstanden. So. Und ich finde das total gut, dass sich Jugendliche jetzt Gedanken übereinander machen und versuchen, sichere Orte füreinander zu sein und sich Gedanken um die Welt und die Zukunft der Welt zu machen. Das hat doch nichts mit sensibel oder weich zu tun. So. Wenn ich mir aussuchen könnte, wie wir als 16-Jährige miteinander gewesen wären, dann wäre ich lieber das so, wie die Jugendlichen jetzt miteinander sind, gefühlt, als
damals. Genau,
das
finde ich total schön, das jetzt mal so als gesellschaftlichen Fortschritt zu konstatieren, weil wir ja, finde ich, in Zeiten leben, wo echt vieles dunkel und düster aussieht, so in der weltpolitischen Lage. Und es ist ganz gut mal zu sehen, es geht auch voran in anderen Bereichen vielleicht. Und in dem, was du gerade beschrieben hast, würde ich das auch als positive Progression sehen. Und es ist ja sogar so, dass auch Rapper, richtig harte Rapper, sich trauen, über mentale Gesundheit zu sprechen, was ich auch als positiv wahrnehmen würde. Das wird denen dann gleich wieder als Marketingstrategie unterstellt, was mag irgendwie sein, aber erstmal ist es ja gut, wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt hier nicht unbedingt immer der Harte gewesen, gerade weil diese bekannten Menschen, Männer sind es ja dann, auch für sehr junge Menschen Vorbilder sind und vielleicht das auch was auslöst bei diesen Kids. Und das Thema mentale Gesundheit ist ja auch etwas, über das du sprichst in der Öffentlichkeit, über das du in deinen Songs sprichst. Ist das aber auch zum Teil eine Gratwanderung, weil es ja auch sehr privat dann wird. Und wo wir wieder beim Anfang auch sind, öffentliche Personen, private Personen, verschwimmen da nicht manchmal dann auch die Grenzen?
Es verschwimmen schon regelmäßig die Grenzen, auch manchmal so ins Invasive, auch so ins manchmal in Anführungsstrichen Gruselige.
Mhm. Aber inwiefern gruselig?
Oh, ich hatte schon Stalking als Thema hatte ich schon viel und invasive Eingriffe ins Privatleben hatte ich schon viel und so. Aber da komme auch ich dann wieder an den Anfang zurück, dass es so vielleicht dann doch tagebuchartiger und ventilartiger ist, als ich zugeben will, weil ich das als Aussage leider so klischeemäßig finde. Und dass es zuallererst mich berühren muss. Aber wenn ich mir aussuchen kann, wissend, dass viele junge Menschen mir zuhören und mich auf eine Art als Vorbild betrachten, dann finde ich es eine ganz große Stärke, von den Schwächen zu erzählen, als mich noch breiter, größer und ignoranter zu machen. Verstehst du, was ich meine? Und in der Hoffnung, dass es vielleicht hier und da nicht zwingend Leute rettet, aber vielleicht Leuten durch den Alltag hilft, die Ähnliches verspüren, hadern mit Selbstbewusstsein, ich neige zum Überdenken. Ich habe jetzt keine klinischen Diagnosen, aber das, wovon ich rappe und spreche, das spüre ich schon real. Und habe mich da sehr lange vor gewehrt, aber vielleicht nicht Vorbild sein, vielleicht großer Bruder sein, vielleicht eine starke Schulter sein, so, ohne dass es jetzt überdramatisch klingen soll. So.
Aber es ist auch natürlich eine Verantwortung und vielleicht sogar auch eine Bürde, großer Bruder zu sein für Menschen, die man ja auch gar nicht kennt. Oder kennt man sie? Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber wenn ich an einer Kreuzung stehe und ich könnte den Weg gehen und sagen, ich hänge mir viele Ketten um und führe mich auf wie jemand, dem die Welt gehört und vor allem dem die Welt zusteht. Und das ist ja auch weird, dass man mit so ganz viel teuren Dingen rumläuft und sagt, das habe ich mir von eurem Geld übrigens gekauft. Das finde ich irgendwie so ein bisschen weird. Oder man kann Verständnis anbieten für dunkle Tage. So, ich denke mir so, okay, es muss ja auch Musik geben, die man im Privaten hört. Es ist ja nicht alles ein Club und es ist nicht alles eine Konzertsituation mit Moshpits und Abspringen und Arme links, Arme rechts so. Sondern ich will, glaube ich, bewusst die Musik für die einsameren Momente machen, für die Leute, die vielleicht nicht die coolsten und schönsten im Raum sind. So. Und das ist keine Marketingstrategie, sondern es ist so, wie ich mich als Jugendlicher auch gefühlt habe, wie ich mich bis heute fühle. Ich fühle mich immer noch deplatziert auf Gala-Veranstaltungen und so.
Ja, das. Ich bin da nicht so oft, aber wenn. Obwohl, ach, naja, nee.
Ich kann das verstehen, was du meinst. Also, ich gehe so. Es klingt jetzt so, als wäre. Also wirklich, also ich bin jetzt auch nicht eine tragisch-traurige Figur, also wirklich. Aber ich stehe schon manchmal so und ich gehe auch gern auf Verleihungen und ja. Da ist ja dann auch viel umsonst und dann sind ja auch Freundinnen von mir und wir haben eine großartige Zeit bis in die frühen Morgenstunden, aber ich stehe schon manchmal so bewundernd auch neben Kolleginnen und Freundinnen und denke mir so, Mann, die können das so gut, die können so gut Star sein, die sind so charismatisch und magnetisch und anziehend und kommen in den Raum und ziehen den Raum und haben immer die perfekte Meinung und haben immer den guten Witz und das charmante Lächeln. Ich bin so, wow, ich kann das gar nicht. Ich bin auf eine Art immer noch so, so manchmal so in der Ecke außen vor. So fühle ich mich manchmal. Aber nicht tragisch.
Nee, würde ich auch nicht so wahrnehmen. Aber ja. Ich kann, glaube ich, ich weiß genau, was du meinst, obwohl ich selber in einer ganz anderen Welt da bin, aber lass uns nochmal zurückgehen wieder in der Zeitlinie, in meiner Reflektor-Zeitlinie. Nach Hin zur Sonne, das im Jahr 2008 erschien 3 Jahre später dein nächstes Album XOXO, 2011 war das. Das war der wirkliche Durchbruch dann. Auf einer Major-Plattenfirma Platz 1, dreifach Gold, über 300.000 verkaufte Alben. Das Album sollte ja eigentlich schon 2009 rauskommen, habe ich gelesen. Und warum hat es dann 2 Jahre länger gedauert? War das eigentlich so eine völlige Neuerfindung oder was? Wie ging das vor sich?
Ich hatte zwischendurch noch so einen kleinen, ich will es nicht Umweg nennen, aber eine kleine Zwischenstation bei Selfmade Records, wo ja auch Kollege war, Favorite, Schimmel. Und habe da auch an einem Sampler mitgewirkt. Da gab es dann auch den Song Mittelfinger hoch, wo... Das war eine ganz verrückte Zeit für mich, weil der Song auf MTV mit Video rauf und runter lief und all meine Maßstäbe sich verschoben haben. Es war aber auch ja eine verrückte Zeit innerhalb der Musikindustrie. Das war ja irgendwie so die richtige Leak- und Runterladzeit und es wurde eigentlich mit nichts richtig was verdient, hatte ich das Gefühl. Aber es war für mich ganz...
Es gab noch kein Streaming, es war eine Zwischenzeit, es war noch nicht... sortiert, so richtig, ne? Wie es jetzt ist.
Es war auf jeden Fall verrückt, dass wir heaviest Rotation auf MTV und ich trotzdem noch zwei Nebenjobs arbeiten musste und uns mit meinem Mitbewohner regelmäßig irgendwie nicht, also doch der Strom so abgedreht wurde oder so Rechnungen nicht bezahlt und Schufa-Einträge und was nicht alles. Das war eine ganz verrückte Zeit und mein damaliger Mitbewohner, der Daniel, der auch später, der mit mir auch in einer Hardcore-Band war, der auch später in meiner Live-Band gespielt hat, der war nämlich in Bielefeld auf einem KIZ-Konzert und hat danach in einem Club im Stereo in Bielefeld meinen jetzigen Manager Beat Gottwald kennengelernt und die haben einfach sehr lange den Abend verbracht an der Theke mit diversen Kaltgetränken. Und der Daniel hat dem Beat immer wieder erzählt, sie haben einen Mitwohner, der macht auch Rap und das ist richtig, richtig gut. Und ihr solltet euch mal kennenlernen. Dann Beat irgendwann, ja, dann soll er sich bei mir melden. Dann habe ich mich bei ihm gemeldet und gesagt, was ich so vorhätte und dass ich eigentlich kein Rap-Album machen will, dass es diese ganzen Einflüsse gibt, die ich gerne zu einer Platte zusammenführen will, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dann war der Beat einfach, wie der Beat ist, der war so, nee, wir machen das. Und auch immer, wenn ich dann quasi aus so einer Sackgasse oder Überforderung war, so, ach komm, dann packen wir doch noch zwei, drei Rap-Songs auf die Platte. Nee, das machen wir nicht. Wir haben gesagt, wir machen diese Platte und die machen wir jetzt auch so. Mhm. Und hat mich da auch viel dazu geführt, dass ich die, und hat mir dann auch zu dem Deal verholfen, weil ich dann auch natürlich irgendwie, ich bin dann nach Berlin gezogen und hatte irgendwie auch keine Wohnung und auch eh kein Geld und bin Hals über Kopf wirklich. Ich habe nicht mal meine Wohnung in Bielefeld richtig aufgelöst. Ich habe so Nachmieter gefunden und die Hälfte der Klamotten von mir stand da einfach noch. Ich bin einfach gegangen, habe denen gesagt,
das
ja,
Beste.
Hab denen gesagt, es dauert noch zwei, drei Wochen, Monate und dann komme ich die Sachen holen und dann ist es weg. Das habe ich nie gemacht. Die Armen, ey, falls sie das hören, es tut mir leid. Ich glaube, die mussten noch öfter zum Wertstoff hochfahren. Und dann haben wir diese Platte gemacht und das war für mich ein Alles-oder-Nichts-Moment.
Wann war dir klar, dass dieses Album so derart erfolgreich sein wird?
Nie. Wir haben so versatzstückartig an dieser Platte gearbeitet. Und Steady auch, liebe Grüße, der die Platte produziert hat. Wir haben da so ganz hart dran gearbeitet und es gab ganz lange immer hier ein Chorus, da eine erste Strophe, da nur die Musik, kein Text, da nur Text, keine Musik. Und wurde ganz versatzstückig dran gearbeitet. Und irgendwann war unser lieber Freund Thees bei uns im Studio.
Genau, ich schieb's mal kurz ein, der Titeltrack ist ein Feature mit Thees Uhlmann, XOXO, ja.
Und mir ist nämlich zu dem Song kein Chorus eingefallen und ich dachte mir, das ist doch Zeit für ein Feature. Vielleicht hat Thees Uhlmann Lust, vielleicht fällt dem was ein.
Ist das nicht das typische Rap-Feature, oder? Also diese Crossover waren ja damals noch nicht so zwischen Indie und Rap und allen anderen möglichen Genres oder waren damals ja noch nicht so üblich.
Sehr ungewöhnlich zu der Zeit, ja. Und dann kam ins Studio, fand den Song auch ganz gut und dann haben wir ihm alles gezeigt, was wir bis dahin hatten. Und der Thees ist in seiner grenzenlosen Euphorie auf und ab gesprungen und das ist das Beste, das wird so groß, das wird so groß, das wird so groß. Und wir konnten das gar nicht verstehen, weil wir so überarbeitet waren und so tief drin. Und der stand irgendwann im Raum und hat nur so Klassiker-Alben auferzählt. Er ist so, das ist K.O.O.K., das ist Letademor, das ist das, das ist das, das ist das. Und hat diese ganzen deutschen Klassiker-Rock-Alben aufgezählt. Und er war so, ihr wisst nicht, was ihr habt. Das wird riesig. Und als die Platte dann fertig war, weil ich ja mitgekriegt habe, wie die entstanden ist, war mir immer so versatzstückig und skizzig und ich dachte mir so, ich muss jetzt diesen Ritt so lange genießen, wie es geht, weil sobald die Platte rauskommt, war es das für mich und dann suche ich mir irgendwelche Jobs und ziehe zurück nach Ostwestfalen. Und als das dann so explodiert ist, das kam alles ganz überraschend und plötzlich und das ist, ich habe daher schon öfter drüber geredet, gucken mich Leute immer fassungslos an, aber das ist wirklich, was das Gefühl war, dass wir das nicht wussten.
Ich glaube dir das. Das ist ja, mich hat das nur interessiert, wann das, weil, ja, genau. Ich glaube, jemand wie Thees hat ein sehr gutes Gespür für sowas, aber genau, das geht, glaube ich, vielen so, dass sie überrascht sind von ihrem eigenen Erfolg.
Aber wenn man die Platte jetzt hört, dann ist es auch schwer, zeitlich einzuordnen, wie in Anführungsstrichen ungewöhnlich das alles klang. Es kamen immer wieder Leute ins Studio und auch befreundete MusikerInnen oder ProduzentInnen oder befreundete JournalistInnen und niemand konnte so richtig was damit anfangen.
Journalisten im Studio, das ist gefährlich, oder?
Ja, aber aus dem Freundeskreis.
Okay,
halt.
Ja.
Und dann so, oh, ich weiß nicht. Und ja, manchmal war die Reaktion sehr positiv und manchmal war die sehr fragend und auch manchmal natürlich dann so, wie man das ja dann so macht, manchmal auch so Demos so vorgespielt im kleineren Kreis und immer große Fragezeichen. Deswegen war das überhaupt nicht klar, was das ist oder was das nicht ist.
Die Fragezeichen waren deshalb da, weil es was Neues ist und weil gerade wenn man jetzt mit Journalistinnen oder Journalisten und so spricht, da ist natürlich dann auch oder Journalistinnen und Journalisten, die können das schon, glaube ich, eher erkennen, aber mit Leuten aus der Musikbranche oft, da ist natürlich, und gerade auch in dieser Krisenzeit, die auch damals noch stärker war als heute, fehlte dann natürlich vielen Menschen vielleicht auch der Mut überhaupt, was den Gedanken zuzulassen, dass da was Neues ist. Was mich interessiert, ich mag zum Beispiel sehr auch das Grizzly-Lied auf dem Song. Da zitierst du ja mit, es wäre heute nichts, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Kura-I aus ihrem Track Schlüsselkind, Kura-I.
Einer der besten Deutschrap-Songs aller Zeiten.
Kommt natürlich in unsere Streaming-Playlist hier. Und aber was mich angesichts dieser Tatsache interessiert hat, hat deutschsprachiger Rap für dich eigentlich auch eine Rolle gespielt oder waren das eher Sachen aus den USA, die dich inspiriert haben?
Also ich fand ganz lange deutschen Rap oder was man davon kannte, fand ich ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, die erste Initialzündung, dass ich dann so Deutschrap richtig, richtig gut fand, war von 1-2. Wo denn immer?
Hamburger.
Ja, die Sport-EP. Das hat mich umgehauen, war dann ein riesiger 1-2-Fan, auch das Album danach. Gefährliches Halbwissen.
Großes Talent, der Nimmer.
Dazwischen kam auch von Absolute Beginner Bambule. Was für ein Album. Das hat auch so meine Realität irgendwie auf den Kopf gestellt. Dann Dynamite Deluxe, auch Hamburger. Und dann irgendwann kam auch Ruhrpott, Kreuzfeld und Jakob. Und dann kam irgendwann auch Berlin, Cool Savage und Frankfurt Azad. Und das hat mir alles ganz, ganz viel bedeutet bis zu einem gewissen Punkt. Also quasi bis ich dann, wie wir vorhin drüber geredet haben, nach Bielefeld gezogen bin und dann irgendwie so eine neue Generation danach kam,
ja,
wo ich auch irgendwie halb Teil von war, was dann alles so krut materialistisch und auch, ja, auch sehr sexistisch war. Und da konnte ich nichts mit anfangen. Da war für mich die Provokationsphase auch irgendwie vorbei und ich war so, okay, krass, ich muss jetzt mein Leben auf die Reihe kriegen und irgendwie Geld verdienen und Miete bezahlen und Sachen machen und ich kann jetzt nichts mit dieser klubbigen, harten Macho-Party-Musik anfangen. So, ne? Aber in meiner Jugend, diese eine Deutsch-Rap-Welle von Beginnern, Sammy, Azad, Savage, Royal Bunker ganz viel, das hat mich unglaublich geprägt. Und das hat mir auch manchmal so ein bisschen wehgetan, dass es immer hieß, aber es war natürlich auch eine gute Geschichte so, die Antithese zum Rap.
Und das war die Zuschreibung der Emo-Rapper.
Und die Antithese und Rap für Leute, die keinen Rap hören, da war ich dann immer so, ja, was bedeutet das eigentlich? Bedeutet das, also jemand, der Rap hört, würde sich das nicht anhören? So. Und fand aber tatsächlich immer diese Schublade Emo-Rapper, das fand ich immer ganz toll. Das fand ich ganz toll, weil ich immer dachte, okay, krass, da gibt es...
Emotionen sind ja erstmal was Gutes, entschuldige die Unterbrechung.
Erstens das und zweitens, da gibt es diesen riesen Apothekerschrank mit ganz vielen kleinen Schubladen, wo alle Genres draufstehen und Subgenres. Und dann habe ich scheinbar irgendwas gemacht, wo ganz viele Menschen nicht wussten, wo sie das einsortieren mussten, dass sie in diesem Apothekerschrank, nur für mich, 2011 so ein Schildchen rausnehmen mussten, Emo-Rapper draufschreiben mussten und das so mich dann da reingetan haben. Und ich habe das nie als Beleidigung empfunden. Das ist doch der Emo-Rapper. Dann war ich so, ja. Das bin ich. Weil das so neu ist oder so anders, oder I guess, dass die nicht wussten, wohin damit. Und das fand ich immer wow. Ist jetzt natürlich verrückt, wenn du jetzt 2023 dir diese Platte anhörst, wirst du jetzt nicht denken, oh mein Gott, das ist jetzt Raumgrenzen sprengend. Aber
ich finde, wenn man so ein bisschen die Zeit dann in Betracht zieht, merkt man schon, dass was Neues. So ging es mir 2000, 2013 war es tatsächlich. Da sah ich dich live. Das war dann kurz vor Veröffentlichung des nächsten Albums schon. Ich hatte damals deine Musik natürlich schon mitbekommen, aber ich hatte nicht so richtig mitbekommen, wie erfolgreich deine Musik ist. Ich finde, das merkt man dann ja. Verkaufszahlen sind eine Sache, aber das war beim Deichbrand-Festival, wo wir spielten, und du warst da Headliner vermutlich an dem Tag, und da dachte ich, ja, also das hat mich schon sehr beeindruckt, wie das abgeht, beeindruckt mich, genau, weil das ist halt natürlich eine Musik, die auch wenn du vorhin gesagt hast, so du willst nicht so jetzt da diese Partyflagge so hochhalten, aber es passiert ja live dann trotzdem, dass die Leute das sehr abfeiern. Und was mich auch beeindruckt hat, wie du das umgesetzt hast, weil das war damals durchaus auch was Neues. Eben mit einer Band, mit teilweise Musikern der Post-Hardcore-Band Patsy O'Hara, und es klang aber trotzdem nicht, weil das kann auch sehr schnell scheitern, finde ich, wenn man Rap und eine Band zusammenbringt. Es klang eben nicht nach Crossover-Musik, sondern nach was sehr eigenen. Wie kam es zu dieser Art der Live-Umsetzung? Ich meine, du hättest ja auch einfach ein Band abfahren können, und das hätte ja auch funktioniert.
Also zur Live-Umsetzung kam es hauptsächlich, als wir nach XOXO auf Konzerte spielen mussten, hat es sich für mich nicht angefühlt wie die Platte, wo man so einen DJ im Hintergrund stehen hat. Es hat sich für mich bandiger angefühlt. Und ich hatte auch immer ganz große Angst vor diesen, in Anführungsstrichen, dass man dann so eine Muckerband hat, was es zu der Zeit ganz viel gab, dass dann so coole KünstlerInnen hatten dann im Hintergrund so Mitte 50-Jährige, vorne Glatze, hinten lange Haare, so Bassisten, und das sah dann irgendwie so, das hatte dann irgendwie so eine Studio-Nerd-Energie, und ich war so, nee, ich will, dass es doll ist und dass es drückt und dass es eine Teenage-Angst rausbringt. Und ich habe lieber, dass es nicht perfekt ist und dass es aber so eine Wand von der Bühne gibt. So. Und deswegen war es halt auch so, dass ich dann manche kamen von außen, manche kamen von Another Ever, von Patsy O'Hara, ein Kumpel von mir, der Jan aus meiner Heimat, der jetzt auch bei Glitterhouse arbeitet. Und es war einfach so, ey Leute, das wird jetzt nicht von Punkt 1 perfekt, oder das müssen wir uns alles zusammen erackern. So. Und ich bin ganz froh, dass ich diese ersten Schritte mit Freunden erleben und verarbeiten durfte, als dass ich da mit so gemieteten MusikerInnen hätte unterwegs sein müssen, die ich per se nicht kannte. Das hat viel aufgefangen. Und das hat auch viele Fehler verhindert. Und ich habe da schon eine sehr tiefe Wertschätzung für. Auch. Aber der Gedanke war immer, ich habe Rap-Konzerte geliebt für die Musik. Und die Show war aber immer so, Und bei Hardcore fand ich natürlich die Musik auch super und die Energie, diese, wir schreien Zeilen mit, Mikro ins Publikum halten, Texte, die man so mit Arm hoch mitschreien kann, also so Sing-Along-Parts so. Und das wollte ich immer vereinbaren. Ich wollte so alle meine Lieben in eins drücken und so viel Energie wie möglich von der Bühne nach vorne projizieren.
Ja, das ist dann schon Crossover, aber ohne Kacke zu sein.
Natürlich ist es Crossover. Aber,
ja, 2013 kam dein zweites Album, Hinterland. Wie ist das eigentlich nach, weil dieser Erfolg von XOXO, der schafft natürlich auch Druck. Wie macht man das? Wie fiel dir das leicht oder fiel es schwer? Oder hast du noch so diese, auf dieser Welle des Erfolgs, dass so, weil es waren ja nur 2 Jahre dann, das so hinterherhauen können, oder?
Also es fiel mir super schwer. Und mir war aber bewusst, dass ich irgendwas machen will, was nicht damit vergleichbar ist. Dass ich nicht jetzt die Formel von XOXO nochmal machen will, sondern um dem Vergleich zu entgehen, wollte ich unbedingt was anderes machen. Und ich wollte auch generell was anderes machen, weil ich das Gefühl hatte, diese Geschichte und dieser Klang ist erzählt. Und hatte dann irgendwie die Idee, dass der Konstantin Gropper von Get Well Soon, weil ich Get Well Soon so toll fand und so, dass es so eine Grandezza hat. Und der hatte dann nicht Zeit, das Album zu produzieren, aber der wollte dann dabei sein. Und ich habe parallel dazu eine Beat-CD von einem jungen Produzenten aus Mannheim gehört, wo ich diese Beats unfassbar fand. Wo es dann aber hieß, dass der jetzt gerade das César-Album produziert in Mannheim von so einer sehr, sehr, sehr guten Band, also César, die in Mannheim sind.
Mit denen du auch später zusammengearbeitet hast noch.
Genau.
Ja.
Und da dachte ich so, wow, das klingt auch spannend. Und es war Markus Ganter halt, der ja auch eine Togotronic-Platte mitgewerkelt hat, gell? Der hatte dann Lust, sich diese Aufgabe anzunehmen. Und wir hatten dann so ein Meeting, auch Meeting. Also Konstantin war da, Markus war da, ich war da. Und dann haben wir da gesessen und Musik gehört. Und der Konzi hat auch gesagt, ich mache das nur, wenn das mit der Platte davor nichts zu tun hat. Und da war ich so, oh, Halleluja, ein Glück, ein Glück. Und ich hatte schon so in der Hintertasche, dass ich so eine Americana-inspirierte Platte machen wollte. Und dann hat er gesagt, so, ja, ich könnte mir sowas wie Tom Waits-mäßiges vorstellen. Und dann meinte ich nur so, ja, Arcade Fire. Und Markus, ja, aber The Shins auch. Und ich war so, ja, aber Nick Cave auch. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir so. Und dann abgeschieden von der Berliner Musikbranche und Musikszene haben wir dann mit einer Verständlichkeit an dieser Vision gearbeitet und diese Platte gemacht. Und es war dann für uns gar nicht so verrückt, weil wir dann halt 7 Monate sehr akribisch nur daran und nur an dieser Farbe, dieser Vision, dieser Musik, diesen Texten gearbeitet haben, dass als ich dann nach Berlin zurückkam und ich, also mein Team fand es alles direkt mega und wow, was für tolle Kunst, was für großartige Songs, aber ich weiß noch, dass der Moment, wo es dann erste Leute von außen gehört haben, dass da viele Fragezeichen über den Kopf waren, so, also vom Label hin zu, naja, MusikjournalistInnen auch und so, dass da alle waren.
Ein Label will natürlich immer, leider so ein bisschen kurz gedacht, dass man genau das Erfolgsrezept nochmal wiederholt.
Und Fans waren auch.
Fans sind noch schlimmer als Label, liebe Fans, entschuldigt den Diss.
Ich weiß nämlich noch, als die Platte erschienen ist, damals waren auch immer so auf Amazon die Reviews immer ganz wichtig. Da hat man immer diese Sterne-Reviews durchgelesen. Und da standen wir morgens auf dem Reeperbahn-Festival, und das waren alles so 1 Stern, 2 Sternen. Von Leuten, die natürlich die Erwartung hatten, dass es, wie das davor ist.
Ist ja auch fair enough, ich kann das verstehen als Fan.
Und dann hat sich das im Laufe des Tages aber geswitcht. Das war so ganz verrückt, dass wir morgens da standen, oh mein Gott, was haben wir denn gemacht? Aber wir sind ja so stolz drauf, was wir geschaffen haben. Oh mein Gott, was ist passiert? Und dann wurde es aber dann immer größer und sehr erfolgreich. Ich glaube, es ist auch tatsächlich von mir selber meine Lieblingsplatte. Die Hinterland.
Ich bin natürlich gestolpert über die Zeile 1/3 Heizöl, 2/3 Benzin als alter Slime-Kenner. Augen und Herzen sind Dynamit. Wie ist das? Ist das einfach ein subkultureller Code? Ketka hat das auch schon zitiert. Oder woran liegt für dich der Reiz von solchen Zeilen?
Ich mag das, wenn man so kleine Schätze irgendwo versteckt, wo vielleicht nicht jede Person, die es hört, oder doch jede Person, die es hört, wissen muss, woher das kommt, dass es in meinem Kontext Sinn macht, aber dass, wenn man es woanders wiederfindet, vielleicht dann quasi eine Fährte zu einer anderen Band legt. Und ich hatte schon in meiner Jugend eine extrem intensive Deutschpunk-Zeit.
Das freut mich natürlich.
Ich glaube, meine erste Deutschpunk, also natürlich klassisch Ärzte, Hosen, dann natürlich Wieso, einen tiefer und von da an Hechtsprung, Schlachtrufe BRD. Ich glaube, Schlachtrufe BRD 3 war meine erste und von da an dann immer alle Bands gehört, die da drauf waren.
Ich muss ja, das ist das nächste Album dann schon, Lang lebe der Tod, da ist doch Sirenen drauf, oder?
Ja. Genau.
Ja, da ist es ja eine richtige Fundgrube für den Politrock und Deutschpunk-Fan. Denn 10 Flaschen Wein könnten 10 Waffen sein, abgewandelt, Tonsteine Scherben, das bisschen Totschlag bringt euch nicht um, die goldenen Zitronen. Hier der Soundtrack zum Untergang, der Sampler auf aggressive Rockproduktion. Für den Untergang sorgen wir, nochmal Slime. Das ist ja so, dieses Zusammenkollagieren, das ist eine Technik, ich kenne die eigentlich sehr aus der Hamburger Musikszene, in der wir so aufgewachsen sind. Ich finde ja so, die ersten beiden Alben von Blumfeld sind ja extrem gelungene Beispiele. Aber was brachte dich zu dieser Art, dieses Kollagieren zu benutzen auch? Oder ist Kollagieren falsch?
Nee, ist schon richtig. Ich kann es gar nicht sagen. Es ist immer auch, wie gesagt, ich fand Hinterland eine extrem konzipierte Platte, was das Musikalische anging. Und Lang lebe der Tod war es für mich auch, wo es bei Hinterland halt Folkmusik, Stadion Indie, wenn man will, und Americana Rock war, wollte ich bei Lang lebe der Tod vielleicht auch so als Reflex auf den Rummel um meine Person. Ich hatte jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich wollte das aus was für einem Grund auch immer kaputt machen. So.
Und als ich den Titel gehört habe und dieses Cover gesehen habe, so, das Artwork gehört für mich immer dazu, dieses weiße Cover mit dem schwarzen Stacheldraht, dachte ich schon mal erstmal, oh, krass. Also.
Naja, Typo Negative, October Rust natürlich. Mhm. Da ganz klar zitiert.
Ist ja auch eine krasse Band erstmal.
Super Band. Und ich habe da, irgendwie war mir der Rummel um meine Person wirklich so zu viel, dass ich mir gedacht, wahrscheinlich unterbewusst gedacht habe, ich muss das jetzt kaputt machen. Und habe dann viel Industrial und die Krups und aber auch so harte experimentelle Rap-Musik wie Death Grips, aber auch viel Black Metal, viel Deutschpunk, viel krachige, laute, politische, auch nervige Musik gehört. Aber auch viel so von dem, ist jetzt natürlich gemein, aber auch so schlauerer Deutschpunk, Chaos Z, Fliehende Stürme. So
ganz groß.
Mega. Und das ist wie so ein Reflexbiss gegen alles davor so. Mit einem Mindstate von jetzt würde ich mir jetzt einfach eine längere Auszeit nehmen und wahrscheinlich nicht nochmal so eine harte Platte fahren. Aber es war das, was mir zu dem Zeitpunkt wichtig war, auch von der Brust zu kriegen. So. Und es gibt ja immer diese Phasen in Musikkarrieren, wo dann die MusikerInnen und ProtagonistInnen einfach viel touren, viel on the road sind, viel in der Branche verbringen oder im Studio und dann anfangen, Songs darüber zu schreiben, dass sie viel unterwegs sind und im Studio. Und das ist vielleicht so ein bisschen so das, was es war. Ich war einfach ausgebrannt davon, dass Tag und Nacht Fans bei mir vor der Privatwohnung gecampt haben, dass ich nirgends hingehen konnte, ohne heimlich gefilmt zu werden, heimlich fotografiert zu werden. Das ist auch aus einer Art Selbstisolation entstanden, weil ich dann irgendwie auch keinen Bock mehr hatte, irgendwo rauszugehen, obwohl mir wirklich enge Freunde immer wieder gesagt haben, du darfst dich nicht einigeln, du musst weiter rausgehen. So. Und in dieser verrückten Überforderung und Isolation ist diese Platte dann halt entstanden.
Und ja, was ich interessant finde, neben diesem Persönlichen, was du erzählst, spiegelt es aber auch vielleicht irgendwie einen politischen Wandel mit, der stattgefunden hat zwischen Hinterland und Lang lebe der Tod. 2017 ist ja Lang lebe der Tod entstanden. In dieser Zeit ging das los mit dieser Düsternis, in die wir politisch gekommen sind. 2014 ging das los mit dem IS, den Verbrechen in Irak und Syrien. Und dann 2015 Bataclan. Anstatt da drang der Terror in unsere Welt ein. Und ich finde, auch das spiegelt sich vielleicht in sowas wie dem Titeltrack Lang lebe der Tod. Übrigens ein wunderbares Triple-Feature, wieder ungewöhnliche Feature-Gäste, Dagobert und Blixer Bargeld. Im Text heißt es, lass die Hunde los, will sehen, wie die flehen, die sollen bluten los. Dafür haben wir gezahlt, wir haben guten Grund, gutes Geld, verdammt, gib ihm die Kugel schon. Süße Drinks, Nüsse, Chips, prima Blick, Kinositz, will sehen, wie es an die Linse spritzt. Und das ist ja eigentlich so eine bittere Anklage gegen Gleichgültigkeit und gegen das Ergötzen an Gewalt auch. Aber was ich dann an dem Stück gut finde, das verharrt nicht in dieser Anklage, wie wir sie halt aus dem Deutschpunk kennen, sondern es gibt dann diesen poetischen Refrain, gesungen von Dagobert und eben auch Blixer, Bargeld. Bist du auch so verliebt? Meine Lust will, dass es uns ewig gibt. Und so singt sie ein Lied und noch ein Lied, auf das es uns ewig gibt. Durch diese wirklich markanten Stimmen von Dagobert und eben Blixer Bargeld wird das auch nochmal zusätzlich erhöht. Und und ich finde so, wenn man sich in deinem Werk mal so ohnehin umschaut, es gibt so ungewöhnliche Feature-Kooperation auf diesem Album, zum Beispiel noch Drangsal, von dem wir schon sprachen, und Portugal the Man. Und auf dem nächsten ist es Haiti. Wie entstehen bei dir eigentlich deine Ideen zu Zusammenarbeiten?
Also ich finde, es ist immer, ich habe nie diesen Zettel, wo ich so aufschreibe, das fehlt, das fehlt, das fehlt, das fehlt, sondern es ist immer, was dem Song dienlich ist. Bei dem Haiti-Ding ist es auf jeden Fall gewesen, dass der Song auf einem Song von ihr beruhte. Und bei Dagobert war es auch, dass der Song Lang lebe der Tod auf einem Dagobert-Song beruhte und ich dann aber den Chorus einfach auf drei Leute aufteilen wollte. Bei Keine Angst war es so, dass ich mit Drangsal im Studio war und wir zusammen diesen Chorus geschrieben haben. Das ist gar nicht so synergiedienlich oder am Reißbrett entworfen, wie es vielleicht manchmal scheint. So, es gibt schon Leute, mit denen ich gerne irgendwie noch was machen würde, aber es ist oft auch so, dass es dann einfach nicht passt.
Inhaltlich nicht passt.
Zeitlich nicht passt, inhaltlich nicht passt. Es gibt Leute, mit denen ich schon seit Jahren drüber rede, dass wir einen Song machen müssen, aber es gibt diesen Song nicht, wo schon mehrere Songs hin und her geschickt wurden und es einfach noch nicht der Song war. So.
Aber was ich dann vielleicht an dieser Stelle mal einwerfen kann, über das reine Featuren hinaus, erschien dann ja im Jahr 2018 etwas anderes, nämlich 1982, ein gemeinsames Album mit Materia. Was war dieser Hintergrund, bevor ich was dazu sage noch auch?
Der Hintergrund war, dass wir uns ganz lange schon kannten und es ganz lange schon auf der Uhr war, dass wir irgendwann mal ein Album zusammen machen wollen. Und wir relativ gleichzeitig irgendwie, ich sag jetzt mal, durchgestartet sind und ganz viele schwere Alben gemacht haben. Also jetzt nicht zwingend inhaltlich schwer, sondern arbeitstechnisch immer so viel gearbeitet, große Alben gemacht und uns gedacht haben, das muss doch auch wieder leicht sein. Es muss doch auch einfach gehen, in Anführungsstrichen wie früher. Lass uns doch einfach Beats aussuchen und einfach drauf rappen und das, was dann passiert, ist der Song. Und irgendwie ist es auch verrückt, wie so wie Lang lebe der Tod und 1982 zusammengehören, gehört auch irgendwie Alles verschwindet, nichts tat weh und Nur Liebe immer zusammen. So, das ist immer dieses Info- und Emotions- und Collagen-Bollwerk gab und dem was Leichteres gegenübersteht.
Ja, das ist, glaube ich, das muss sein. Ich zitiere mir noch mal kurz. Schieß hoch zu den Sternen hinauf, weit entfernt. Niemand hält mich auf wie ein Champion. Nimm auf den Weg all die Hürden in Kauf, steh auf. Niemand hält mich auf wie ein Champion. Das sind Zeilen aus 1982, dem Album. Und ich finde, das Album ist alles andere als blöd. Aber du gestehst ja gemeinsam mit Materia auf diesem Album wesentlich mehr Lebensfreude zu, eben als auf all deinen Soloalben. Und ich finde, das ist ja auch eine Sache, die an Hip-Hop toll ist. Das ist ja, das vergisst ja manchmal bei viele oft zu Zeilen, so auch von außen betrachtet, so in der Kritik sind. Aber es ist ja eigentlich eine sehr lebensbejahende Kultur. Und war das sehr erleichternd für dich, das Album zu machen?
Es war vor allem erleichternd, mal etwas zu machen, wo man nicht vor so einem riesen Berg steht, vor so einem riesen Berg an Aufgaben und Willen im Ergebnis vielleicht. So, sondern einfach, den Beat finden wir zusammen gut, lass uns doch ein Lied da drauf schreiben und das sind die 10 Lieder, die wir gemacht haben. Und das Gute an sowas, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen einfachem ist, und ich finde die Platte bei weitem nicht blöd, ich finde die halt großartige Songs tatsächlich drauf. So, der Denk an dich mit Cat Frankie zum Beispiel, den finde ich ganz, ganz, ganz
toll. Genau, ich meine, man hätte das, ihr als zwei Rapstars, ihr hättet da was ganz anderes machen können, auf einen ganz anderen Style fahren können und so. Das habe ich schon wahrgenommen.
Und das ist eigentlich ganz gut, dass so was sehr Komplexem oder kompliziertem oder inhaltsschwangerem, was Einfaches gegenübersteht. Und nicht einfach im, ach, das habe ich schnell hingefurzt und das ist es jetzt und kauft das, sondern so vom Prozess her einfach oder kleiner gedacht auf eine Art. Weil ich dann zum Beispiel auch jetzt, wenn man das wieder so als Companion-Werk nimmt, jetzt habe ich auch wieder Lust auf was Größeres und Komplizierteres. So, ich glaube, man muss sich da immer die Waage halten. Wenn ich jetzt nur so Alben machen würde wie Lang lebe der Tod, Alles wahrscheinlich ZW, XOXO, Hinterland, dann hätte ich sehr schnell die Lust dran verloren. So, ich glaube, es muss auch Platz für die Spielwiese dazwischen sein.
Jetzt muss ich natürlich fragen, wird es irgendwann ein 1982 Teil 2 geben, wie das bei so Kollaborationsalben üblich ist?
Nie drüber nachgedacht. Ich denke bei solchen Sachen ganz oft so, das habe ich jetzt schon gemacht und ich kann mir schon vorstellen, nochmal ein Kollaborationsalbum zu machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wieder mit Martin wäre. Also, soweit bin ich noch gar nicht.
Lass uns noch mal kurz sprechen über Alles war schön und nichts tat weh. Schon das zweite Muff Potter Zitat, interessanterweise übrigens. Es gibt ja auch den Track, wo die wilden Maden graben. Wie ist eure Verbindung zueinander?
Gar keine persönliche, sondern ja. Ich habe natürlich, als Muff Potter die Alben rausgebracht hat, habe ich die immer viel gehört. Wo die wilden Maden graben, sehr gutes Buch.
Ja, gerade wenn man mal selber getourt ist, kann man da vieles nachempfinden.
Genau. Und Alles was schön ist, da wird tatsächlich für mich kein Muff Potter Zitat, sondern ein Buchzitat von Schlachthaupt, wie hieß das Buch nochmal?
Ach, der hat das auch zitiert.
Ja, das ist auch zitiert, das ist dasselbe Buch.
Siehst du mal, wie ungebildet ich bin. Sehr gut. Ja.
Ich habe in der Pandemie viele Klassikerbücher nachgelesen. Ich hatte noch nie Herr der Fliegen gelesen. Ich hatte noch nie ein Zauberwerk gelesen. Ich hatte noch nie das gelesen, das gelesen, das.
Oh, der Zauberwerk. Ich empfehle das jeder und jedem.
Oh, mir war das zu viel. Es war so lang. Es war so natürlich ganz toll.
Hinten und diese Diskussion mit Nafta und wie hieß das? Der Tembrini, das. Ja, da kann man ein bisschen weiterblättern.
Unendlicher Spaß gelesen, gab viel Zeit und ich dachte mir so, okay, jetzt lese ich mal die ganzen Klassikerbücher.
Ja.
Und eben in dem Buch war dann halt, das ist ein zentraler Satz in dem Buch. Alles war schön und nichts hat weh.
Okay.
Falls es so wirkte, wie ich wollte erneut Muff Potter, also, ich glaube, wir haben das gleiche Buch gelesen. Kurt Vonnegut, das war's.
Okay. Was ich noch fragen wollte zu diesem Album. Natur ist irgendwie für das ganze Artwork und auch für das Bühnenkonzept, glaube ich, war das wichtiges Element. Sieht man ja auch in dem Video, Mieses Leben, Wolken. Was brachte dich zur Natur?
Also für die Bühne und für diese Insel. Während der Langlebe der Tod-Tour stand ich mit meinem damaligen Tourmanager Euse in der Frankfurter Festhalle und da hing dann auch irgendwie Stacheldrahtbanner und alles. Und ich habe gesagt, so ja, wenn das jetzt die Stacheldrahtplatte ist, dann muss die nächste Platte die Blumenplatte werden. Also ohne, dass ich irgendwie wusste, wie es heißt oder wie es klingen soll, da war mir das klar. Deswegen war von Anfang an klar, die Bühne wird Blumen, das Merch wird ein Blumenthema haben, die Farben werden pastellig und so. Das hatte ich ganz früh schon irgendwie so als Idee. Und dieser Naturaspekt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verspüre so eine krasse Sehnsucht danach, irgendwo im tiefsten Montana, mitten im Nichts, auf so einer eigenen kleinen Ranch zu leben, keine Nachbarn, absolute Ruhe. Und weiß aber so ganz klar, dass es nur eine Sehnsucht ist, dass ich mich da wahrscheinlich nach 2-3 Wochen zu Tode langweilen würde. So. Aber es ist schon so, sowohl metaphorisch als auch wirklich, irgendwie so ein Sehnsuchtsort, die Ruhe, weil ich das Gefühl habe, dass es wird ja auch einfach in der Musikbranche einfach mal viel gelabert und ich sehne mich immer nach dieser Ruhe und wenn man sieht doch auch manchmal so Filme, wo dann so die Protagonistinnen sich so von ihrem Beruf oder von ihrer Berufung abgekehrt haben und wohnen jetzt so im Nichts und dann wird dann dieser Golfer gesucht, dieser legendäre Golfer. Und ach, der golft doch nicht mehr, der lebt jetzt in der Einöde und will mit Golf nichts mehr zu tun haben und so. Und das verspüre ich schon irgendwie auch ganz krass, dass ich so echte Ruhe und draußen in der Natur, ohne dass ich überhaupt so ein Nature Boy bin. So, das ist wahrscheinlich einfach so eine.
Deshalb wahrscheinlich. Ich kenne dieses Gefühl, ich kenne das gut, und aber ich kenne auch genau das. Ich prognostiziere mir jetzt selber mal, ich werde immer in der Stadt bleiben. Aber klar, das ist natürlich.
Ich habe schon eine extreme Stadtmüdigkeit, das merke ich auch. Und denke mir dann immer so, wie gesagt, ich will mitten im Wald und keine Nachbarn und am besten auch oh, kein Internetempfang. So. Aber ich weiß auch ganz rational, dass ich mich da sofort zu Tode langweilen würde. So. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so eine Ambivalenz, die ganze Zeit in mir, so eine Sehnsucht nach Ruhe, aber auch eine Sehnsucht nach Chaos und Lautstärke.
Was uns blühen würde, haben ja, finde ich, Deichkind mit in der Natur ganz gut auf den Punkt gebracht. Insofern, wir sollten uns hüten.
Ja.
Eine Frage aber noch, wie dieses Cover mit dem Bienenbart, wurdest du gestochen?
Es ist tatsächlich nicht echt. Wir haben das Wir haben das am Computer machen lassen.
Dass das alles geht.
Ich wollte es echt machen.
Ja.
Ich hatte auch ganz viel so Tutorials geguckt, ja, wie das geht. Und man kann das tatsächlich machen, ohne dass man gestochen wird.
Ja.
Weil man nimmt einfach so aus so einer, ich sag jetzt mal, Kolonie, ohne zu wissen, ob es das richtige Wort ist. Man nimmt die Königin und tut die in so ein kleines Holzkistchen und hängt sich dieses Kistchen um den Hals und dann schwärmen quasi alle Bienen da drauf, weil die bei der Königin sein wollen.
Nie im Leben sollten wir das tun.
Und man wird dabei scheinbar nicht gestochen, weil die ja nicht aus Stress da sind, sondern aus Liebe zur Königin, sag ich jetzt mal. Und ich wollte es unbedingt echt machen. Aber das Problem ist, dass wir das Cover im Winter schießen mussten und da sind die im Winterschlaf.
Na klar. Klar. So, vorletzte Frage. Du hast jetzt ja noch ein gutes halbes Jahr Zeit bis zu deinem Konzert in Bielefeld in der Arena. Natürlich hast du jetzt wahrscheinlich viele Termine zur Promotion und so, aber trotzdem, was wirst du davon abgesehen tun in dieser Zeit? Dich so wie so ein, ich stelle mir jetzt so vor, dich wie so Rocky-mäßig, wie so ein Boxer darauf vorbereiten oder?
Also ich will erstmal ganz viel reisen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt mich nicht direkt in ein Projekt stürzen will, sondern dass ich einfach reisen will jetzt erstmal ganz viel und zur Ruhe kommen und mich nicht mit Musik beschäftigen. Und ich denke mal dann so ab März, April startet dann die heiße Phase mit Produktion. Wie wird die Bühne aussehen? Wie machen wir die Abläufe, die Proben? Das wird dann, glaube ich, nochmal richtig, richtig stressig. Ich glaube, das an sich wird wie eine Albumproduktion, ehrlich gesagt. Und alles immer pendeln zwischen so einer ganz freudigen Aufregung und einer so extrem lampenfiebrigen Nervosität.
Ich habe das ja jetzt, weil wir da einen kleinen Special-Auftritt hatten, ich habe das ja bei Fettes Brot, bei ihren letzten Konzert mitbekommen, in Hamburg auf der Trabrennbahn, und die beiden Konzerte, Brotstock, genau, ich stelle mir das, du wirst ja danach weitermachen, hoffe ich, aber ich, wahrscheinlich eine vergleichbare Aufregung. Ich glaube, die drei sind auch viele Tode gestorben vorher, aber dann war alles sehr schön im Endeffekt.
Ich bin vor allem, ohne das überdenken zu wollen und ohne jetzt schon ins unermesslich Tiefe zu ziehen, so, ich bin einfach sehr gespannt drauf, wie der Moment nach dem Konzert ist. Ist man euphorisch, Rocky, oben auf den Stufen? Ich will nur noch in Stadien spielen und das mache ich jetzt die nächsten 50 Jahre weiter. Oder, weil es so lange der Traum und das Ziel war, ist es dann so eine Art Leere von, okay, krass, jetzt habe ich das Ziel erfüllt, das ist der letzte große Haken. Ohne zu sagen, dass ich jetzt irgendwie so aufhören will oder so, weil ich damit überhaupt nicht, ich denke da überhaupt gar nicht drüber nach und ich rechne auch damit, noch weiter Musik zu machen, ehrlich gesagt so. Aber ich finde es sehr, sehr, sehr spannend, weil das so in allem, was ich erleben und erreichen durfte, ja okay, jetzt spielen wir Rock am Ring, Headliner ist super, aber Stadion haben wir noch nicht gemacht, Hurricane, Stadion haben wir noch nicht gemacht, Lanxess Arena, Max-Schmeling-Halle, super, aber Stadion haben wir noch nicht gemacht. Es war immer so dieses, ich darf mich nicht zu sehr freuen, weil es gibt ja noch das große Ziel, wie damals bei so Hunderennen, wo dann dieser mechanische Hase vorschießt. So, ne? Dieses Stadionkonzert, das war immer mein Hase, den ich immer gejagt habe. So. Das wird einfach ein sehr spannender Moment.
Ja, ich wünsche dir, dass es ein schöner Moment wird.
Insgesamt wird es natürlich schön. Ich will es nicht wieder ins Tragische runterreißen, aber das beschäftigt mich schon im Vorhinein irgendwie.
Ja, das ist ja auch gut. Das macht es ja auch. Ich glaube, wenn man irgendwie ohne Angst auch keine Kunst, sagen wir mal so.
Das ist sehr schön.
Und jetzt kommt natürlich die allerschwierigste Frage, die ich mir angewöhnt habe, immer zum Schluss zu stellen. Lieber Ben, kannst du mir jetzt aus dem Stegreif drei Künstlerinnen, drei Künstler sagen für unsere Reflektor Streaming Playlist, egal ob alt, ob neu, was du den Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest?
Gretel Henlein. Soll ich auch Songs dazu nennen?
Gerne, gerne. Musst du nicht, aber wenn du möchtest, ist es noch besser.
Doch, dann nehmen wir drei Songs, und zwar Apple Juice, Motorbike und Slug Eye. Dann würde ich aktuell noch nehmen Paramore, Hard Times und Ain't It Fun. Und dann würde ich noch nehmen Rocky Votolato, Suicide Medicine und Every Red Cent.
Ich danke dir. Das kam jetzt schnell und sehr bestimmt.
Super. Wahrscheinlich denke ich morgen wieder, ich hätte das sagen sollen und das und das.
Aber darum geht's. Das ist der spontane Impuls sein. Lieber Ben, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns in Bielefeld.
Du bist herzlich eingeladen.
Vielen Dankeschön. Dank. Ja, das war nun also Reflektor mit Casper. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch. Und Ben hat uns wirklich super Titel für unsere Reflektor Streaming Playlist geliefert. Checkt sie aus. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr übrigens auch den Link zum Club Reflektor. An dieser Stelle mal ein riesiger Dank an alle Clubmitglieder. Ihr seid die Besten. Und im Dezember gibt es übrigens wieder die nun schon legendäre Club Reflektor Streaming Sitzung. Also noch ein Grund, mit an Bord zu kommen. Außerdem schreibt uns doch gerne eine E-Mail, ob und wie euch diese Folge gefallen hat, an reflektor@studio-bummens.de. Nächste Woche gibt es hier eine ganz besondere Folge mit Torsun von Egotronik. Es geht um elektronische Musik, Politik und leider auch um die Krankheit Krebs. Euch erwartet ein warmes und schönes Gespräch. Aber nun erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank fürs Reflektorhören. Euer Jan Müller.
Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor@studio-bummens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schöne Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.